Problem liegt darin, dass die WHO zu einem extrem starken Akteur eh schon geworden ist. Was die WHO jetzt auch durch die Neugestaltung der Regeln machen will, ist das noch einmal zu verschnellern und zu vereinfachen. Also letztendlich geht es darum, dass die WHO, sie sagt, sie will Empfehlungen geben, die aber die Mitgliedstaaten befolgen müssen, was ein juristischer Widerspruch ist. Das ist eine Gefahr, weil wir jetzt ja sehen, was passieren kann, wenn alle nur in eine Richtung laufen. Mehr Macht für wenige, mehr Kontrolle für wenige und Freiheitsaufgabe für den Bürger. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ein Bill Gates Swissmedic bezahlt. Wo kommen wir da hin?
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und neben mir heute dabei ist der Autor und Journalist und Jurist Miloš Matušek. Er war langjähriger Kolumnist bei der Neuen Zürcher Zeitung, gebürtiger Pole, aufgewachsen in Deutschland, wenn ich mich richtig entsinne. Jetzt in der Schweiz lebhaft. Wir haben ja auch lebhafte Tiere anwesend. Und auch bei der Weltwoche Kolumnist. Er hat eben ein Buch geschrieben, Strom aufwärts zur Quelle, mit dem er auf Lesereise ist, sozusagen auf der Durchreise jetzt hier bei uns. Miloš, wir kennen uns, wir sind per Du, selbstverständlich. Was ist deine wichtigste Erkenntnis für dieses Buch? Du schreibst da vom ideologischen Joch dieser Dauerkrisen. Was beschäftigt dich, was bewegt dich derzeit am meisten?
Also im Grunde bewegt einen alles in diesen Zeiten, weil man gar nicht mehr sagen kann, es gibt diese eine große Krise, so wie es vor die letzten 4 Jahre Corona war, sondern es ist einfach eine Kaskade an Krisen geworden, mit denen man klarkommen muss. Und meine Leser wissen das, die erwarten das auch. Also ich habe das Gefühl, ich schockiere niemanden auf dieser Lesereise groß mit dem, was ich zu erzählen habe. Also wenn es von Corona jetzt in Richtung Krieg, Russland, Israel, Gaza, jetzt kann man sich überlegen, was ist die nächste Krise? Ist es eine Versorgungskrise? Ist es eine nächste Pandemie? Es wird ja schon wieder von Vogelgrippe gesprochen und von anderen. Also meinen Lesern ist es relativ egal. Mir ist es auch relativ egal, weil wir eigentlich uns schon längst aus der Metaperspektive anschauen, okay, in welche Richtung geht das denn eigentlich? Und es geht eigentlich immer in die gleiche Richtung. Mehr Macht für wenige, mehr Kontrolle für wenige und Freiheitsaufgabe für den Bürger. Und das ist eigentlich die grobe Struktur, in der wir drin sind. Und ich sehe da jetzt keinerlei Entwicklung, dass das irgendwie sich umdreht, irgendwie Aufklärung, irgendwie Aufarbeitung. Das ist alles, sind das für mich Lippenbekenntnisse. Ja.
An welchem Beispiel würdest du diese Metakrise, diese Aufgabe von Freiheit, dieses Verschieben von Freiheit weg vom Bürger hin zu den Mächtigen, wo würdest du das konkret festmachen?
Man kann es fast in jedem Konflikt, in jeder Krise sehen, aber um es mal medial festzumachen, wir sehen eigentlich bei jeder Krise aufs Neue, dass es nach den gleichen Mustern verläuft. Es wird eine Krise lanciert oder eine Krise passiert und in den Medien wird sehr schnell der Rahmen abgesteckt, in welchem Korridor man darüber sprechen darf. Ja, und dann werden Exempel statuiert, das konnte während der Pandemie eine Ulrike Gero sein oder während des Russland-Ukraine-Krieges. Und dann sieht jeder, okay, das darf ich noch sagen, das darf ich nicht mehr sagen. Und eigentlich ist es die Aufgabe, das Aufgeben von Politik und von Demokratie. Ne? Weil Politik, die nicht mehr um Alternativen ringen will, ist Verwaltung. Die Verwaltung entscheidet. Die Politik entscheidet zwar auch, aber sie muss einen Prozess der Debattenfindung oder der Debatte abbilden. Und das passiert nicht mehr.
Wer oder was ist dafür verantwortlich aus deiner Sicht?
Naja, immer die Beteiligten natürlich, ne? Also ob das die Politik ist, ob das die Medien sind, ob das das Zusammenwirken eben dieser Akteure ist. Die sind letztendlich die, die diesen Kabelbinder um die Gurgel der Demokratie legen und da immer fester anziehen. Und wie beim Kabelbinder auch, es geht nicht mehr zurück. Ne? Wenn du einmal angezogen hast, geht's nur noch in die eine Richtung. Und diesen Sperrklinkeneffekt, den sehe ich in allen anderen Themen eben auch. Und dann ist es fast egal, ob wir jetzt schnell oder langsam in die nächste Krise gehen, oder ob die nächsten großen Themen wie WHO, Pandemiepakt und so weiter, ob das jetzt in den nächsten paar Monaten durchgeht oder nicht, das ist denen wahrscheinlich völlig egal. Das kann auch erst in 5 Jahren durchgehen oder in 7 Jahren oder in 10 Jahren. Es geht aber immer in diese gleiche Richtung. Und das, glaube ich, haben wir verlernt, dass wir auch mal aus der Vogelperspektive auf diese Entwicklungen schauen. Weil wir bewegen uns natürlich als Journalisten immer von einem Thema zum nächsten, von einer Woche zur nächsten. Und wenn man das mal so ein bisschen aus der weiteren Perspektive anschaut, sieht man eigentlich, wie krass es geworden ist. Und das macht mir schon Sorgen.
Wer zieht stärker an dieser Kabelbinde, Politik oder Medien?
Beide gleich, weil beide haben sich irgendwo quasi ins gleiche Feld begeben. Ich sehe keine Gegenspieler mehr in diesem Feld. Also eigentlich hat ja die Politik die Aufgabe, Entscheidungen zu treffen und Medien sollen diese Entscheidungen kritisieren. Aber es passiert diese Kritik nicht mehr, sondern es geht einfach nur noch in diese Richtung, dass man quasi unterstützend wirkt und verstärkend wirkt. Und insofern, wenn das Korrektiv fehlt, dann ist man natürlich darauf angewiesen, alles zu glauben am Ende. Und der Leser ist auf weiter Flur alleine, weil er hat ja keine Alternative mehr, keine große. Also er hat natürlich ein paar kleinere Angebote wie meins zum Beispiel, aber wir sind natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und man verlernt dadurch auch, und das ist die große Gefahr, kritikfähig an die Gegenwart heranzugehen. Und diese große Gefahr entsteht einfach dadurch, dass man nicht mehr trainiert wird, Widersprüche auszuhalten. Und je weniger man trainiert wird, desto weniger geht man gerne in diesen Kampf. Ja, das ist wie ein Boxer, der seit 5 Jahren nicht gekämpft hat. Der geht nicht mehr in den großen Kampf. Der traut sich nicht mehr. Ja, und dann entstehen diese Parallelgesellschaften eben, wo man letztendlich, wo jeder nur noch mit sich selbst redet.
Wenn man dir so zuhört beim Sprechen, dann hat man das Gefühl, wir sind schon auf direktem Weg nach Nordkorea. Ist es tatsächlich schon so schlimm? Realisieren die meisten das gar nicht? Oder ist es vielleicht doch noch nicht ganz alles verloren, so wie du das jetzt hier schilderst?
Also ich würde nie die Hoffnung aufgeben. Also Nordkorea ist auch weit weg. Also wir sind auch nicht in einem repressiven System, in dem Sinne, dass man Repressivität offen auslebt. Wir sind in einem eher manipulativen, weichen System. Also man versucht zu modellieren, auch die Debatten zu modellieren, Menschen zu modellieren in eine bestimmte Richtung, dass wie in der guten Pädagogik das sozusagen pädagogisierte Objekt irgendwann will, was der Pädagoge will. Und das nennt man dann Erziehung. Also wir sind in einem Erziehungsmodul drin und das kann natürlich über Zuckerbrot und Peitsche laufen. Die Peitsche ist eher selten, weil die Peitsche ist nicht schön in der Demokratie. Keiner will die Peitsche sehen. Aber auf das Zuckerbrot fallen sie alle rein. Also es läuft über Anreize. Sehr viel läuft über Anreize. Das kann die Bratwurst gewesen sein bei der Impfung. Es kann aber auch die Wärmepumpe sein oder irgendeine Förderung. Und wir sehen eigentlich, dass all diese Anreizpolitik, diese Kontroll- und in die Wege leite Planpolitik, das alles scheitert. Die Leute wollen das Gendern nicht. Die Leute wollen die Wärmepumpen nicht, die Leute wollen die Elektroautos nicht. Sobald die Förderung wegfällt, liegt das Zeug auf Halde. Das heißt, wir leben in einer verkünstlichten Welt, wo letztendlich alle immer einen ganz guten Plan haben für alles, vielleicht die besten Absichten nach außen, aber das letztendlich bei den Leuten nicht mehr ankommt. Und ich frage mich, wohin das geht und wann das vielleicht mal aufbricht und auseinanderfällt. Und die Leute sagen, hey, wir müssen mal back to the roots. Wir können nicht dauernd im Wolkenkuckucksheim leben. Wir müssen Probleme im Hier und Jetzt lösen. Und ich sehe das derzeit nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht bei den einen oder anderen noch auch ein Stückchen braucht, bis sie das verstehen. Also letztendlich, ich meine, was machen wir als Journalisten? Wir machen letztendlich eine Art von Krisenprävention für unsere Leser, eine Art Service, indem wir sagen, in diese Richtung scheint es zu gehen. Bereite dich mal darauf vor. Überleg dir was dafür. Und meine Leser scheint nichts zu schockieren, was ich ihnen zu erzählen habe. Das finde ich gut. Auf den Lesungen geht es auch ausgesprochen fröhlich zu. Das fand ich immer sehr angenehm zu sehen, humorvoll gelöst. Weil das eben Leute sind, die sich schon mit den Themen beschäftigt haben. Und ich sehe auch nichts Schlimmes darin, sich mit schlimmen Themen zu beschäftigen. Ich glaube, ganz im Gegenteil, das ist diese Art von Training, die man braucht, um dann eben bereit zu sein fürs echte Leben. Ja, und das ist nur gut.
Was müsste aus deiner Sicht jetzt sofort passieren? Was müsste die Regierung jetzt tun? Was müssten die Medien jetzt tun, damit es eben nicht, wie du sagst, in dieser endlos scheinenden Spirale zu enden?
Also was mich seit geraumer Zeit wundert, eigentlich seit Jahren wundert, ist, dass ich selbst in großen Zeitungen in der Schweiz lese, es wird so hysterisiert debattiert und die Hysterie nimmt zu und die Aufgeregtheit, alles so steril und die Debatte geht vor die Hunde. dann sage ich einfach, hey, ihr habt die Aufgabe, die Debatten durchzuführen. Ihr könnt die kritischen Geister genauso wie die Mainstream-Geister an einen Tisch bringen. Das ist eure Aufgabe. Also das Hauptproblem sehe ich darin, dass diese Lagerbildung existiert und dass die Leute nicht miteinander ins Gespräch kommen. Und was der Journalismus derzeit, der Mainstream-Journalismus, der öffentlich-rechtlichen Medien derzeit als Funktion erfüllt, ist eine Distanzscheibe zu sein zwischen diesen Lagern. Das sind wie die Bumper vor der Disco, die lassen keinen durch. Ja? Und das wäre für mich das dringendste Problem, was man lösen könnte und was sehr einfach wäre zu lösen. Machen wir eine große öffentliche Debatte zwischen 10 Kritikern und 10 Mainstream-Leuten, coram publico, ungeschnitten, unzensiert, mit Publikum, mit Kameras laufen. Wer hat Schiss davor, wir oder ihr? Und dann sehen es doch die Leute.
Siehst du einen Lichtblick, dass das vielleicht schon vor sich geht? Ich meine, nur als Beispiel, letzte Woche, also vor nicht allzu langer Zeit, diskutierte ein CDU-Politiker beispielsweise mit dem fast schon Unmenschen hochstilisierten Björn Höcke. Siehst du gewisse Risse in diesem Stigma, in dieser Teilung, Trennung? Oder ja, siehst du einen gewissen Lichtblick, dass es besser werden könnte?
Also das sind jetzt so Einzelbeispiele vielleicht, die auch dazugehören zu einer gewissen Choreografie vor den Wahlen, wo man einfach nicht drum herum kommt, wenn man weiß, okay, der liegt in den Umfragen so und der andere so, dann müssen die vielleicht mal eine Debatte führen. Also man kann ja nicht selbst in der Politik nicht permanent so tun, als lebe man auf unterschiedlichen Planeten. Die große Annäherung sehe ich jetzt noch nicht, wobei ich es als positiv sehe in gewissen Zügen, wenn jetzt die New York Times auf einmal Impfgeschädigte und Impfopfer zum Interview einlädt. Das könnte was aufbrechen, aber ich sehe von der Interessenslage, und da dürfen wir nicht naiv sein, keinen großen Anreiz bei den Medien, das zu tun, weil sie eigentlich dadurch nur schlechter aussehen können, als sie es eh schon tun. Und insofern werden sie es, fürchte ich, so weitermachen, bis es wirklich keinen mehr interessiert, was sie schreiben. Und dann ist es zu spät. Und dann fragen sie sich aber, wie konnte das nur passieren?
Warum braucht es, du hast gesagt, warum braucht es von den Medien, von der Politik zwingend eine Aufarbeitung der Corona, der Pandemiezeit? Du hast die New York Times angesprochen, Impfprotokolle, RKI-Files wurden eben erst veröffentlicht, freigeklagt. Warum braucht es aus deiner Sicht zwingend eine Aufarbeitung dieser Pandemiezeit?
Aber es ist nicht nur meine Sicht, es steht sogar, glaube ich, auch im Gesetz, dass man diese Pandemie aufarbeiten muss. Und es ist, ich meine, es waren die größten Grundrechtsverletzungen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und wahrscheinlich auch in vielen anderen Ländern. Und dann zu sagen, ja gut, dann machen wir jetzt mal einen kleinen Schlussstrich und gehen zum nächsten Thema über, das geht absolut nicht. Nein, und es wurde auf, ich meine, ich mache das seit 4 Jahren, ich kann mir auch andere Themen suchen, ich musste nicht Corona machen, aber in diesen 4 Jahren hat sich nie ein Journalist, nie ein Politiker, nie irgendwer bei mir gemeldet, um mir zu sagen, wo meine Fehler liegen. Und gleichzeitig tun diese Leute auch jetzt noch so, als hätten sie alles richtig gemacht. Das heißt, da liegt eine gewisse Diskrepanz und ein gewisser Sprengstoff. Und wenn man sich einfach mal überlegt, wie massiv der Vertrauensverlust inzwischen ist, ja, wir kennen die Umfragen, knapp die Hälfte vertraut noch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Knapp die Hälfte. Würdest du in ein Lokal gehen, wo du 50% Vertrauen hast, dass du entweder mit einer Magenverstimmung oder mit einem guten Essen nach Hause gehst? Würdest du in ein Flugzeug steigen, wo du die Hälfte an Vertrauen hast in den Piloten? Nein. Und diese Leute bestimmen die Realität. Das heißt, da ist eine massive Diskrepanz da, die auch dazu führt, dass die Leute aufgebracht sind. Ich meine, es geht um Befriedung der Gesellschaft letztendlich. Das ist doch der Hauptpunkt. Wenn 30% der Bürger glauben, dass diese Politiker für das, was sie während Corona gemacht haben, das ist eine Umfrage für Deutschland, hinter Gittern gehören, dann ist das nicht mehr nur eine Gegnerschaft, die sich ein bisschen zwischen links, rechts, Mitte bewegt, sondern das ist ein tiefer Vertrauensbruch. Und man kann die Gesellschaft nur befrieden, wenn man Opfer, Täter, Vermittler an einen Tisch bringt, weil sonst bricht diese Gesellschaft auseinander.
Was müsste passieren, damit man da eine Versöhnung zustande bringt? Was ist da die definitive Forderung? Wann kann man sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt ist das Ganze aufgeklärt und aufgearbeitet?
Da gibt es wahrscheinlich viele Elemente. Manche würden sagen, wir bräuchten Strafprozesse. Ein Prozess ist kein schlechtes Mittel, um Dinge aufzuarbeiten. Natürlich ist es etwas, was auch politisiert ist. Also in Deutschland entscheiden die Staatsanwaltschaften nicht alleine, wen sie verfolgen und wen nicht. Es gibt auch Beispiele in anderen Ländern, wo es Großverbrechen gab, wo man dann Wahrheitskommissionen eingeführt hat, wo man eben auch gesagt hat, Täter und Opfer treffen sich in einem geordneten Rahmen und können miteinander reden und können sich alles sagen. Diesen Rahmen haben wir nie gehabt. Ja, ich habe auch viele Leser, die sagen, oh, da könnte sich jetzt mal wenigstens mal einer entschuldigen. Ja, also man sieht, das Level des Anspruchs an die Täter ist gar nicht so hoch. Die Leute wollen einfach manchmal nur eine Entschuldigung. Mir wäre das persönlich wirklich zu wenig. Ja, ich kann nicht mit der Kalaschnikow durch eine Straße laufen, ein paar Leute ummännern und sagen, Entschuldigung, ja, war nicht so gemeint. Das ist sehr grob eigentlich passiert. Ja.
Und wie ist es eigentlich? Ich meine, jetzt kommen ja immer wieder neue Fakten, neue Tatsachen ans Licht. Du hast mal den Satz geschrieben, dass jede Verschwörungstheorie ist eigentlich wahr geworden mit dem, was wir da eigentlich erleben und was da zutage kommt. Ist das eine Form von Genugtuung oder wird man da eigentlich noch wütender etwas in deiner Rolle?
Wut ist gut, ne? Wut hat auch ihren Platz. Ich bin jetzt nicht wütend, aber es geht natürlich um Genugtuung, aber Genugtuung ist auch ein Gerechtigkeitsaspekt. Ne? Wenn einer dem anderen was wegnimmt und er durfte es nicht, dann muss er ihm einen Ausgleich geben. Ne? Und wenn Politiker einem während mehrerer Jahre unter falschen Tatsachenbehauptungen Freiheit, Lebensqualität, Eingriffe in körperliche Integrität, all diese Dinge um die Ohren schmeißen, danach sagen, ups, sorry, ich glaube, wir wussten doch nicht so gut Bescheid, dann will man eine Genugtuung haben. So ist das normal. Das ist im Strafrecht so, das ist aber das Gerechtigkeitsempfinden in jeder anderen menschlichen Beziehung so. Das mit den Verschwörungstheorien, dass alle wahr geworden sind, war ein Satz von Elon Musk, der das behauptet hat für die Twitter-Files, die offengelegt haben, wie stark Regierungen und Geheimdienste zusammengewirkt haben, um soziale Medien unter Druck zu setzen, dass sie bestimmte Inhalte löschen. Und das war nicht Fake News, das waren keine falschen Inhalte. Das waren einfach nur Inhalte, die nicht ins Narrativ gepasst haben. Und sowas gehört aufgeklärt, weil ich nicht einsehe, dass ein bunt behaarter, linker, woker Twitter-Mitarbeiter einen Harvard-Epidemiologen zensiert, obwohl der sich vielleicht gerade mal die Schuhe zubinden kann selbst. Also wo kommen wir da hin? Das ist etwas, was für die gesamte Gesellschaft schädlich ist. Sollten bitte die richtigen Leute über die richtigen Dinge entscheiden.
Was hat eigentlich bei dir damals schon, ich meine, zu Beginn war ja eine surreale Zeit, da waren alle im Panikmodus, alle hatten irgendwie Angst, man wusste nicht, was da genau kommt. Was hat bei dir damals den Ausschlag gegeben für dieses qualifizierte Misstrauen, das du schon relativ früh hattest?
Als Journalist sollte man ja von Grund auf misstrauisch sein, ne? Also bei allen Themen. Und ich gebe auch gerne zu, mich hat das Thema Corona am Anfang nicht so stark interessiert, auch nicht groß anders politisiert. Ich habe es auch am Anfang ernst genommen. So im März dachte ich, okay, da kommt jetzt was, als alle Politiker beschwichtigt haben. Und dann so ab Mai ist es dann bei mir schon gebröckelt. Und einer der Hauptgründe, die mich dann massiv skeptisch gemacht haben, war, dass ich einfach wieder gesehen habe, sie wollen keine Debatte führen, sie wollen nicht reden. Die Medien wollen nicht reden mit den Kritikern. Die Politiker wollen nicht reden mit den Kritikern. Die wollen einfach selber entscheidend und unbehelligt sein. Und wenn das passiert, ist es ein Alarmzeichen. Das ist in der Klimadebatte so, das ist in der Migrationsdebatte so, das ist in Corona so, das ist im Krieg so. Und das ist das Ende der demokratischen Willensbildung, wenn man so will. Dann können wir alles sein lassen, weil dann machen wir alle Theater. Wir reden zu unseren Leuten, die reden zu ihren Leuten und machen am Ende, was sie wollen. Und wir verhindern nichts und die kommen mit allem durch. Ja, und das muss man aufbrechen.
Es ist ja jetzt aktuell ist ja eine Riesendebatte, beziehungsweise eine nicht geführte Debatte, aber man merkt so ein gewisses Unbehagen, wenn man diesen WHO-Pandemiepakt anspricht. Du hattest auch mal kürzlich darüber etwas geschrieben. Kannst du mal sagen, was ist das eigentlich genau? Worum geht's da und warum ist es eigentlich auch so gefährlich?
Also es ist im Grunde ein völkerrechtlicher Vertrag. Das ist der Pandemievertrag, den die WHO schließt mit allen Mitgliedstaaten. Und gleichzeitig ist es noch die Abänderung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Das Problem liegt darin, dass die WHO zu einem extrem starken Akteur eh schon geworden ist in den letzten Jahren. Zu einem Akteur, der zwar offiziell wirkt wie eine Nichtregierungsorganisation, also ein Teil des ganzen UN-Betriebs, der aber, wenn man hinter die Kulissen schaut, extrem offen ist für jede Form von Mitsprache durch Sponsoren. Also es ist quasi wie eine große internationale Behörde, wo sich einzelne Menschen einen Politikbereich quasi kaufen können. Bill Gates hat sich den Politikbereich Impfstoffe gekauft, quasi. Er ist einer der größten Nettozahler für die WHO, größter Einzelspender als Privatperson und bestimmt das Thema Impfungen. Und das kann nicht sein, finde ich. Das ist eine Form von systemischer Korruption. Und wir haben ja während der Pandemie schon gesehen, dass es relativ schnell und leicht im Gleichlauf ging zwischen WHO und den Mitgliedstaaten. Also, dass die WHO einen Notstand erklärt, dass sie eine Pandemie ausruft und dass dann in den Staaten Ausnahmezustände erklärt werden. Das hat eh schon ziemlich erstaunlich gut funktioniert, erschreckend gut funktioniert. Und was die WHO jetzt auch durch die Neugestaltung der Regeln machen will, ist das noch einmal zu verschnellern und zu vereinfachen. Also letztendlich geht es darum, dass die WHO, sie sagt, sie will Empfehlungen geben, die aber die Mitgliedstaaten befolgen müssen, was ein juristischer Widerspruch ist. Es gibt keine Empfehlungen, die man befolgen muss. Entweder es ist eine Empfehlung oder es ist eine normative Regel. Und letztendlich geht es zu einem Gleichlauf und zu einer Konzentrierung von Entscheidungsfindung, dass der WHO-Chef bestimmen kann, jetzt kommt die nächste Pandemie und jetzt werden die nächsten Maßnahmen empfohlen, jetzt kommt die nächste Impfung auf den Markt. Und das alles noch schneller im Gleichlauf und im Gleichschritt läuft. Und das ist eine Gefahr, weil wir jetzt ja sehen, was passieren kann, wenn alle nur in eine Richtung laufen, na, dann passiert eben das, was wir jetzt versuchen aufzuarbeiten und was nicht passiert. Und das einfach noch zu automatisieren und zu verschnellern und zu vereinfachen, ist absolut der falsche Weg nach allen Erfahrungen, die wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben. Ganz einfach.
Und wie kann man das verhindern? Geht das überhaupt?
Es geht, weil die Mitgliedstaaten ja zustimmen müssen. Es ist ein Prozess, wo letztendlich im Völkerrecht die Verträge unterschrieben werden, dann müssen sie ratifiziert werden, also noch in nationales Recht überführt werden. Also das sind doch einige Zwischenschritte zu machen. Man kann es auf nationalstaatlicher Ebene einfach verhindern, indem man sagt, Druck ausübt auf die Politik, diesen Vertrag eben nicht zu unterzeichnen und sich da fernzuhalten. Und ich hoffe, dass das die Schweiz macht und ich hoffe, dass das Deutschland macht und viele andere auch.
Was, wenn sie es nicht machen? Was wäre dann konkret die Folge, ganz konkret?
Die Folge wäre, dass die Länder an ein Vertragswerk gebunden wären. Im Prinzip ist das völkerrechtlich noch nicht die große Katastrophe. Es gibt viele Vertragswerke, die man mal unterschreibt, ratifiziert, dann vielleicht nicht einhält. Aber es entsteht letztendlich eine Form von Verbundenheit und sagen wir mal, ja, niemand will da den schwarzen Peter zugeschoben kriegen, wenn man es dann eben nicht macht. Ne? Also es sind Dynamiken, die dann einfach mitwirken. Es ist nicht nur rein das Juristische, wie stark wirkt so ein Vertrag wirklich, sondern welches Signal wird davon ausgehen. Und das Signal wird sein, wir müssen als Weltgemeinschaft zusammenstehen. Und wenn das passiert, dann kann es eben sein, dass nicht noch viel weniger diskutiert wird, in welche Richtung man vielleicht besser gehen soll oder nicht. Und das ist ein Souveränitätsverlust für die Nationalstaaten.
Darf ich mal fragen, was machst du eigentlich? Ich meine, du beschäftigst dich mit so unglaublich vielen dunklen Themen unserer Welt, mit so vielen Abgründen, so viele Abgründe. Was hält dich fest oder was gibt dir die Kraft, um da nicht völlig abzudriften und dich zu radikalisieren? Wer hilft dir dabei? Was gibt dir da trotzdem den Mut und die Kraft, die gute Laune nicht zu verlieren?
Also inzwischen, glaube ich, bin ich einfach abgebrüht, so wie viele andere auch. Also ich sage ja immer, wer Journalismus betreibt, wird so nach 30, 40 Jahren Zyniker und dann Alkoholiker oder er wird Humorist und Satiriker. Und ich glaube, ich bewege mich eher in diese Richtung, in die letztere. Und um nicht zynisch zu werden, versuche ich über Humor eine Distanz aufzubauen. Ich weiß, dass ich mit meiner Arbeit die Dinge nicht ändern kann. Und das ist auch nicht der Anspruch. Ich kann es aber dokumentieren und ich kann den Preis vielleicht hochsetzen, zu welchem sich bestimmte Akteure dann blamieren dürfen. Das ist das Privileg, das ich habe. Und letztendlich fühle ich mich so wie eine Art Hofnarr, der quasi alles machen kann, weil er keinen Chef hat. Und dazu gleichzeitig auch kein Korrektiv hat, außer Kollegen vielleicht, die mal sagen, was man vielleicht übertrieben macht. Also, was mich antreibt, ist letztendlich es mag pathetisch klingen, aber es ist die Liebe zur Wahrheit. Ich fühle mich als Agent der Wahrheit. Das ist meine Aufgabe und mich interessiert die Wahrheit, ob sie mir in den Kram passt oder nicht, ob sie meine Agenda, die ich ja gar nicht habe, in den Kram passt, ob sie meine Dinge widerlegt oder nicht widerlegt. Ich will einfach wissen, auf welcher Basis wir auf dieser Welt stehen und die will ich wissen, egal wie grausam und wie ekelhaft das vielleicht ist, das zu erfahren. Es ist so wie im Privaten eben auch. Klar, man kann sagen, ich will das üble Geheimnis meines besten Freundes nicht wissen, wenn es mich betrifft. Aber eigentlich sollte man es wissen, weil alles andere ist Illusion und ich will nicht in der Illusionswelt leben.
Eben, wenn du sagst, die Wahrheit ist quasi dein Antrieb und dein Motiv, wie bist du dir sicher, dass du dich auf dem richtigen Pfad befindest und dich nicht völlig, dass du nicht der Geisterfahrer bist sozusagen?
Ja, das weiß man natürlich nie, weil Wahrheit, wenn ich Wahrheit sage, meine ich Wahrheitssuche, meine ich den Prozess der Wahrheitssuche. Was mir einen gewissen Mut gibt, ist, dass ich sehe, dass ich mit Fakten arbeiten kann, die andere nicht widerlegen wollen oder können, weil sie ja nicht mal mit mir reden wollen, ne, oder mit anderen Kritikern reden wollen. Ne, also es geht nie um die Basis der Fakten letztendlich, sondern es geht auf ganz oberflächlichem Weg, oh, der ist vielleicht rechts oder böse oder keine Ahnung und muss deswegen ausgeschieden werden. Also ich weiß es natürlich nicht, ob ich bei allem richtig liege. Ich glaube, bisher liege ich nicht so falsch. Ich glaube, sowohl Bitcoin als auch Israel, Gaza, Corona. Ich meine, jetzt reden wir bei der New York Times über Impfschäden. Das konnte man bei mir vor 3 Jahren nachlesen. Und insofern, glaube ich, bin ich da ganz gut unterwegs. Ja.
Was hat dich dazu bewogen, von Deutschland in die Schweiz zu ziehen?
Das ist eine gute Frage. Es war konkret tatsächlich wirklich ein Jobangebot damals vom Schweizer Monat, wo ich dann stellvertretender Chefredakteur war für 1,5 Jahre. Man braucht immer ein Ticket, um in die Schweiz zu kommen. Das ist ja nicht so einfach. Und insofern war das einfach damals der Next Step, der sich so für mich angekündigt hat, weil ich mir dachte, okay, ich war 7 Jahre in Paris gewesen, gleichzeitig noch in Berlin, ging dann zurück nach Berlin und dachte mir, okay, was kommt als nächstes? Also da dachte ich mir irgendwie, nur Berlin kann es jetzt irgendwie nicht sein. Und ich glaube, es gehört fast zum guten Ton, dass man heute als Journalist, der auch schon, ich meine, ich habe für die NZZ seit 2014 geschrieben, dass es dann irgendwo auch in Richtung Schweiz geht, weil ich natürlich auch ein starkes Schweizer Publikum hatte für meine Texte und mir dachte, okay, das, wenn das so sein soll, warum nicht? Das ist auf jeden Fall ein Upgrade. Es fühlt sich an wie Next Step in Richtung nach oben. Ja, das ist ein tolles Land. Ich meine, wir haben, wie viele Länder gibt es, die so freiheitlich sind, die so schön sind, die so reich sind, dass sie alle Leute anziehen, oder? Also, ich kenne wenige.
Wie wurdest du aufgenommen?
Ich muss sagen, sehr gut. Ich bin mit Zürich jetzt nicht so richtig warm geworden, was aber weder an Zürich liegen muss, noch an mir liegen muss. Es ist einfach die Frage, dass man sich irgendwann vielleicht in einem Alter befindet, wo man nicht mehr nur in Großstädten leben will oder in größeren Städten. Ich habe eben in München gelebt, in Berlin gelebt, in Paris gelebt und habe mich immer als Stadtmensch gefühlt. Und dann, wenn man so über 40 kommt, denkt man sich, naja, vielleicht gibt es ja auch noch was anderes. Und ich habe mich dann im Tessin niedergelassen und muss sagen, ich bin da sehr gut aufgenommen worden. Ich habe eine ganz tolle Dorfgemeinschaft vorgefunden. Tolle Leute, Bauern, Handwerker, Gewerbetreibende, Produzenten von Metallgegenständen. Es gibt eine Bildhauerschule und vor 3 Tagen sind wir alle gemeinsam durch den Wald gegangen und haben die Rinnsäle der Feldwege gereinigt, damit der nächste Regen wieder gut durchfluten kann. Also solche Sachen macht man dann und lernt dann die Leute kennen. Danach gibt es dann Polenta auf dem Lagerfeuer gekocht mit lecker Käse und Wurst. Also das ist die Schweiz, ja, das kennt man sonst nicht in der Art. Ja.
Wie hast du Deutschland kennengelernt, seit du nicht mehr in Deutschland wohnst?
Nur noch von der Freakshow-Seite, muss ich sagen. Es fühlt sich an wie so ein Auffahrunfall in Zeitlupe, der über Jahre geht und wo man sich denkt, ja gut, seht doch, in welche Richtung das geht. Es wird immer schlimmer einfach. Man kann es nicht anders sagen. Also ich kenne ja viele Publizisten, die eben auch unterwegs sind und sich überlegen, in andere Länder auszuwandern, ob das jetzt Schweden ist oder die Schweiz. Ne? Also da gibt es einige. Paul Brandenburg ist gerade, glaube ich, in die Schweiz gezogen auch. Markus Krall, ganz genau so. Ja. Also ich glaube, das ist das beste Zeichen, nicht zu sehen, was sagen die Leute über ein Land, sondern was tun sie, wenn sie sich anschauen, wie es in einem Land läuft. In Deutschland laufen gerade die Köpfe davon. Deutschland läuft die Industrie davon. Und gleichzeitig sehe ich nicht, dass da irgendwie eine Form von Veränderung passiert. Also ich sehe schwarz für Deutschland, aber das ich kann es auch noch im 527. Artikel schreiben, es ändert nichts. Am Ende kann sich jeder nur selbst entscheiden dafür, für sein Leben die besten Optionen herauszusuchen. Dafür sind wir alle auf der Welt. Das ist der gleiche, das ist der offene Wettbewerb. Ne? Das ist, jeder muss seines Glückes Schmied. Und wer in Deutschland bleiben will, gerne. Also es ist ja auch gut, wenn sich die Leute um die Probleme auch vor Ort kümmern. Na klar. Also ich kann nur nicht als Publizist in einem Land leben, das dermaßen wenig für die Meinungs- und Pressefreiheit übrig hat, wo man als Publizist damit rechnen muss, dass man, wie Paul Brandenburg geschehen, um 5:30 morgens von einem bewaffneten Einsatzkommando aus dem Bett geholt wird. Da habe ich wenig Lust darauf und deswegen bleibe ich hier, wo ich bin und quasi freischwebend zwischen den Ländern.
Und warum ist Deutschland trotz allem nicht verloren? Ich meine, es gibt ja immer einen Lichtblick, oder? Nichts ist verloren, wir sind alle noch, wir leben alle noch, der Mensch hat sich immer noch nicht abgeschafft. Warum ist Deutschland trotz all diesen Problemen, die du eben geschildert hast, trotz allem nicht verloren?
Das ist eine schöne Suggestivfrage wieder. Manchmal ist der Lichtblick ja auch im Tunnel der Zug, der auf einen zufährt. Ne? Das ist dann aber auch kein guter Lichtblick. Also ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen kann mit dem, warum es nicht verloren ist. Ich wünsche es den Leuten nicht. Es gibt so viele hart arbeitende, gute Deutsche, die ich kenne, denen ich wünsche, dass sie in einem Land aufwachsen, dem sie wirklich sagen können, das ist unser Land. Ne? Darauf sind wir stolz, da bauen wir uns was auf, wir wollen eine Familie haben, wir wollen erfolgreich sein. Und ich sehe einfach, dass es diesen Leuten massiv schwer gemacht wird. Und das ist eigentlich nichts, was diese Leute verdient haben, ne? Weil letztendlich wollen alle Menschen in Frieden, Freiheit und Wohlstand und Liebe leben. Aber wenn man ständig das Gefühl hat, die Politik löst nicht nur die Probleme nicht, sondern schafft neue Probleme, dann verstehe ich jeden, der sagt, pass auf, ich habe mit so jeder hat seine eigenen Probleme mit Familie, mit Job und so weiter. Und wenn man dann noch mit der Politik im Ringen ist, dann denkt man sich irgendwann, es wird irgendwie zu viel. Und die Frage ist einfach, wie kann sich ein Land attraktiv aufstellen für seine Bürger? Und ich sehe nicht, dass Deutschland das im größeren Maße macht. Und weltpolitisch läuft es einfach in die Richtung, dass Deutschland, finde ich, als, sagen wir mal, Militärprotektorat der Amerikaner langsam abgewirtschaftet hat. Jetzt wird Polen aufgebaut als nächstes Bollwerk. Aus Deutschland werden die Firmen abgezogen. Deutschland darf ausbluten. Deutschland lässt sich die Infrastruktur zerschießen, ohne dass jemand eine große Frage stellt daraus. Und einem solchen Land kann keiner helfen. Also gegen Verrat von innen ist kein Kraut gewachsen, sagt schon Cicero. Ja, also du kannst nicht gegen Verrat von innen was machen. Du kannst gegen Kräfte von außen was machen, aber nicht, wenn innerlich die Gefahr besteht, dass Politiker, ein Teil der Wirtschaft, NGOs und die Medien als Steigbügelhalter, man muss es sagen, sabotageartig agieren in einer Art von Zusammenspiel. Das ist jetzt nicht die Antwort auf deine Frage.
Was wünschst du Deutschland vielleicht?
Also, dass einfach, ja, dass es vielen Leuten bewusst wird, in welche Richtung das geht. Ja, das wünsche ich ihnen. Und dass sie auf die Straße gehen, dass sie irgendwie diese Entwicklung stoppen. Na, und das wird wahrscheinlich bei den nächsten Wahlen passieren, sofern diese Wahlen durchgeführt werden. Das weiß man ja immer nie. In diesen Krisenzeiten kann man eigentlich mit allem rechnen. Und ich wünsche den Deutschen vor allem ein Kennenlernen des echten demokratischen Geistes, weil ich sehe den in Deutschland nicht. Ich glaube, in Deutschland kann man sehr vieles machen, ohne dass es vielen Leuten auffällt. Und das ist letztendlich eine Art von Nachtwächtergehabe. Ne? Die schlafen halt alle. Und wenn die Vernunft schläft, dann gebiert man Monster, ne? Sagte Goya.
Letzte Frage, was mich bei dir auch noch speziell interessiert. Du hast jetzt oft auch diesen Debattenraum angesprochen, auch diese gespaltene Gesellschaft, von der man immer liest. Wie könnte man diese zwei Lager zusammenbringen? Wie könnte man diesen Graben kitten?
Ganz einfach, durch die Veranstaltung einer großen Debatte, wo formell jeder Zugang hat, der ein gutes Argument hat. Ohne Kuratierung, ohne eine große Vorauswahl. Also das ist der einfachste Weg und das weiß jeder, der im Journalismus tätig ist. Das kann mir keiner erzählen, dass das etwas ist, worauf noch keiner gekommen ist, dass man ja mit den Kritikern auch reden könnte. Und solange das nicht passiert, muss man einfach davon ausgehen, dass mutwillig daran gearbeitet wird, dass diese Gruppierungen nicht zusammenkommen, damit sie nicht über bestimmte Themen reden, die dann wiederum Medien schlecht aussehen lassen. Also ich kann nicht quasi wenn der Gesundheitskontrolleur gleichzeitig noch das Restaurant betreibt, dann hat der kein Interesse an Kontrolle. Und das passiert eben jetzt in den Medien, dass wir das sehen, dass bestimmte Rollen vermischt sind und vertauscht sind. Und wir müssen das auseinanderdröseln. Und wir müssen uns auch fragen, wie viel Art von Einfluss ist denn überhaupt möglich auf bestimmte... Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ein Bill Gates Swissmedic bezahlt. Wo kommen wir da hin, wenn die Arzneimittelzulassungsbehörde der Schweiz Millionen von einem Milliardär bekommt, der gleichzeitig in Medikamente investiert? Wo gibt's das? Sorry, ich meine, kann ein Architekt, kann ein Bauträger das Bauamt kaufen? Kann der Journalismus die Medienanstalten kaufen? Kann das ein Verleger? Nein. Also solange dieses, ich meine, die ganz einfache, schwierige Antwort auf deine Frage ist, jeder müsste eigentlich nur dort, wo er ist, seinen Job richtig machen. Und das passiert nicht.
Wir hoffen es trotzdem, lieber Milos, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank.